Ja, ich mache mir natürlich Gedanken darüber, welches Bild von Wittgenstein Sie erhalten durch diese Vorlesung. Und da muss ich sagen, das ist so, wie es im Moment aussieht, sich anhört, kein sehr repräsentatives. Ich bitte Sie also noch ein bisschen dran zu bleiben. Es ist vor allem deswegen nicht repräsentativ, weil von den philosophischen Aussagen, um die es eigentlich geht und um deretwillen Wittgenstein wichtig ist, hier noch nichts diskutiert worden ist, hier noch nichts vorgekommen ist. Es ist nicht meine Absicht, im gesamten Semester Ihnen die Verschiebung verschiedener einzelner Textelemente in unterschiedlichen Konvoluten zu demonstrieren, per se. Ich habe mir aber gedacht, ich beginne das mal in diesem Semester so, Ihnen die Komplexität des Nachlasses als erstes vor Augen zu führen. Und was ich heute machen möchte zusätzlich, sind zwei Dinge, um das einzubetten und ein bisschen abzurunden. Ich werde jetzt noch immer nicht auf die konkreten, detaillierten Inhalte oder nur zum Teil von Wittgensteins Philosophie eingehen. Ich werde Ihnen aber eine Reihe von Meta-Überlegungen vorstellen, die das, was ich Ihnen bisher präsentiert habe, vielleicht ein wenig aktualisieren und verständlich werden lassen und auch deutlich werden lassen, inwiefern man einen neuen Zugang zu Wittgensteins Philosophie selber findet, wenn man das so macht, wie ich es vorschlage. Also, das ist viel Vorbereitungsarbeit, das ist sozusagen viel Buddeln, bevor man wirklich beim Gold ist. Aber ich denke, man kann sich nicht immer aussuchen, wie verborgen und wie schwierig anzusteuern bestimmte Dinge sind. Dazu will ich vielleicht gleich als erstes Ihnen in Erinnerung rufen, diese Lernplattform. Sie können sich, das war in der ersten Stunde die Präsentation von Günter Friesinger, Sie können sich in dieser Lernplattform selber anmelden. Das geht über diesen Button hier unten. Und ich habe jetzt begonnen, die Sache auch mit Inhalt zu füllen. Mit Inhalt heißt im Speziellen mit Faksimiles aus dem Wittgensteinschen Nachlass. Und ich werde heute einiges davon Ihnen zeigen. Im Prinzip ist es so, dass die Sachen zugänglich sind. Sie haben einen persönlich und als Gast sind Sie in der Lage, bestimmte Sachen da einzusehen. Unter Philosophie gibt es Sprachphilosophie und unter der Sprachphilosophie werden Sie finden verschiedene Lerneinheiten zu Wittgenstein, die im Moment eben aus Bildmaterial bestehen, das ich Ihnen heute noch gleich vortragen möchte. Bevor ich dorthin komme, die angesprochenen, eine zumindest mal, eine, zwei werde ich machen, angesprochenen Meta-Überlegungen. Ich werde mich, um das einzubetten, zweier Publikationen bedienen, die eine ganz gute Erschließung dieses Bereiches sozusagen anbieten. Das eine ist so eine Einführung im Wittgenstein und seine philosophischen Untersuchungen, heißt es, Wittgenstein and his Philosophical Investigations, geschrieben von Mary McGinn. Eignet sich sehr gut zur einführenden Lektüre, ist bei Routledge erschienen 1997 und mehrfach wieder nochmal neu gedruckt. Und der Grund, warum ich jetzt die Mary McGinn gewählt habe und Ihnen vorstellen möchte, zumindest also einige Gedanken diesbezüglich, ist, weil ich ein Thema ein wenig anders orchestrieren, instrumentieren will, das ich im vergangenen Studienjahr auch schon angesprochen habe. Es ist ganz notwendig, das anzusprechen, aber ich habe es im vergangenen Studienjahr unter dem Titel Eike von Savigny angesprochen, wenn Sie sich in den Wittgenstein-Philo.at-Webseiten umsehen, werden Sie finden, und wenn Sie das genauer interessiert, werden Sie finden eine Vorlesung, zwei Vorlesungen, wo ich mich beschäftige mit dem Kommentar zu den philosophischen Untersuchungen von Eike von Savigny, Philosoph in Bielefeld. Und meine Vorgangsweise versuche dagegen heraus zu modellieren. Dasselbe Thema kommt jetzt im Zusammenhang mit Mary McGinn. Es ist ein Thema, das ziemlich zentral für Beschäftigung mit Wittgenstein ist und kann kurz so eingeführt werden, dass man sagt, Eike von Savigny vertritt die Auffassung, dass Wittgenstein zwar einige persönliche Stilbesonderheiten gehabt hat, er hat sicher sehr schön geschrieben, er hat sich sicher was gedacht dabei, wie er was geschrieben hat, aber wir sollten uns davon nicht allzu sehr beeinflussen lassen. Interessant ist der Wittgenstein nicht deswegen, weil er bestimmte stilistische Vorlieben gehabt hat, sondern interessant ist er deshalb, weil er wichtige und entscheidende Thesen vertreten hat. Diese Thesen kann man herauskristallisieren und indem man sie herauskristallisiert, kann man Wittgenstein diskutieren, ohne dabei sozusagen hängen zu bleiben, wie er geschrieben hat. Und insbesondere kann man weiterentwickeln, man kann das sozusagen als Argument gegen meine Vorgangsweise kehren, diese ganzen Hin- und Her-Shiftings zwischen den unterschiedlichen Manuskripten und Beschäftigung mit Stilfragen ganz allgemein bringen eigentlich nichts für die systematische Verständnismöglichkeit, für das systematische Verständnis von Wittgenstein. Ich sage Ihnen, dass in einem englischen Zitat jetzt, das die Mary McGinn bringt und das vielleicht für viele von Ihnen, die schon ein bisschen mit Wittgenstein zu tun gehabt haben, ganz attraktiv ist. Sie zitiert da Grayling. Grayling ist auch einer von denen, die Einführungsbücher über Wittgenstein geschrieben haben. Das erschien 1988 von A. Weiß es nicht, wofür das steht. Grayling, Wittgenstein, ganz einfach Oxford University Press. Da schreibt der Grayling Folgendes gleich am Anfang. Wittgensteins writings seem to me not only summarizable, but in positive need of a summary. Wenn man ein bisschen englische Suggestionen, englische Sprachsuggestionen dazuhört, da hört man einen kleinen Anklang von, es ist wirklich notwendig, dass man das zusammenfasst, in positive need of a summary. Es ist durcheinander und es gehört wirklich geordnet. Nor is it true that Wittgenstein's writing contain no systematically expressible theories. For indeed they do. It is the difference between what Wittgenstein says and the way he says it, which is relevant here. In fact, the fact that his later writings are unsystematic in style does not mean that they are unsystematic in content. Das heißt, man kann herauskristallisieren, man kann das herausnehmen, was das Wichtige ist, man kann das schön aufschreiben und kann dann danach weitergehen. Ich wäre vielleicht gleich, wenn das gesagt worden ist, einen ersten Blick werfen auf das, auf zwei Sachen, die ein Licht auf eine solche Bemerkung werfen. Ich muss dazu sagen, zunächst einmal ist dieses Licht das Licht des Datenbefundes. Das ist noch nicht wirklich eine philosophische Sache. Wenn Sie Manuskript 114 hier anklicken, da habe ich Ihnen das präsentiert in der Lernplattform, wovon ich das letzte Mal gesprochen habe im Zusammenhang mit den mit der philosophischen Grammatik, wenn Sie sich erinnern, das war vielleicht für viele von Ihnen ein bisschen sehr unanschaulich, was ich über die Editionstechnik von Raj Ries gesagt habe. Ich liefere es also hiermit nach und zeige Ihnen drei Seiten aus der philosophischen Grammatik. Da geht es jetzt eben noch nicht darum, was da drin steht. Die philosophische Grammatik, erinnern sich, ist die das Resultat davon, dass der Raj Ries alle Änderungen, die der Wittgenstein am Korpus des Big Typescripts vorgenommen hat, der Reihe nach befolgt und in ein Buch abgepackt hat, sozusagen. Und hier finden Sie, das ist die Edition, also die Suhrkamp-Edition, die ich hier gescannt habe. Seite 161 sieht so aus. Sie haben hier 112, wenn ich in der Sprache denke, so schweben mir nicht neben dem sprachlichen Ausdruck noch Bedeutungen vor. Die Sprache selbst ist das Vehikel des Denkens. Das ist das hier, was Sie da sehen. Ich hoffe, das funktioniert diesmal. Das ist also 161, dann geht man auf 162. Das sieht dann so aus. Hier haben Sie, wie alles Metaphysische ist, die Harmonie zwischen Gedanken und der Wirklichkeit in der Grammatik der Sprache aufzufinden. Ende dieses Kapitels, Anfang des nächsten Kapitels, 9, 113, statt Harmonie, Übereinstimmung von Gedanken und Wirklichkeit, könnte man hier sagen, Bildhaftigkeit des Gedankens. Ist eine interessante Geschichte, ich komme auf das noch weiter zu sprechen. Diese Sache fällt mir insbesondere deswegen sozusagen zu und fällt mir auf, weil das ein Punkt ist, wo der Wittgenstein in der Kritik an den Thesen des Traktatus im Big TypeScript weiterarbeitet. Sie haben hier also nicht den gängigen Buchduktus. Sie sehen Absätze, kleine Absätze abgehoben, aber Sie haben zumindest vom Buchduktus die schöne Einteilung, sagen wir mal so, und der allgemeine Effekt, den man hat, wenn man sowas in die Hand kriegt, ist doch ein Vertrauter, sagen wir mal so. Und jetzt schauen wir uns an, wie das aussieht, was die Grundlage von dem ist, was Sie jetzt hier gerade gesehen haben, nämlich das Manuskript 114, aus dem der Raj Ries das extrahiert hat. Der Satz bestimmt doch schon im Voraus, was ihn wahr machen wird. Gewiss, der Satz Paste bestimmt. Hier haben Sie, das ist die Seite 152 aus diesem Manuskriptband. Hier geht es weiter. Wie alles Metaphysische ist die Harmonie zwischen Gedanken und Wirklichkeit in der Grammatik der Sprache aufzufinden. Sie sehen mal hier weiter, statt Harmonie, Übereinstimmung von Gedanken und Wirklichkeit. Ich meine, ich brauche ja, glaube ich, kaum mehr weiter zu gehen, wenn was Sie hier sehen, ist schlagende Evidenz darüber, was da passiert ist, rein jetzt formal, nicht? Hier erinnern sich, das ist der Punkt, an dem das Kapitel 8 nach hier, ne? Genau hier ist der Punkt, in dem nach Raj Ries Kapitel 8 zu Ende ist, das Kapitel 9 anfängt, eine neue Seite beginnt und mit 113 nummeriert ist. Das ist das, womit man hier rechnen muss, und weiter geht es dann so. Das ist die Arbeitsgrundlage, von der wir hier reden. Und ich habe es Ihnen jetzt hier als erstes gebracht, weil das Thema der Systematisierung eine starke Rolle spielt. Es gibt geradezu einen, man kann es ja echt verstehen, nicht? Es gibt einen elementaren Drive, wenn man Nachlassverwalter ist und solche Manuskripte sieht. Ich werde Ihnen dann ein paar andere Sachen zeigen, wo das auf eine andere Art und Weise deutlich wird. Hier noch einmal, dass Sie sehen, nicht? Wie wie das beim Rashris aussieht. Und hier geht's dann weiter, dass man, wenn man also Nachlassverwalter ist, stark dazu tendiert, solche Sachen zu systematisieren, wenn sie interessant sind. Ich gebe Ihnen jetzt ein zweites augenscheinliches Beispiel dafür, wie und warum sich so etwas auch nahelegen würde. Ich habe Ihnen die ersten Seiten des Big TypeScript im Faksimile gezeigt, also hierher gebracht. Das sollte ich vielleicht vorher noch auf das zurückkommen, um Sie daran zu erinnern, dass wir ja mit diesem Ding arbeiten können. Es stehen Ihnen jetzt beide Quellen zur Verfügung. Mir ist sehr wichtig, dass wir das einerseits hier mit der Web-Präsentation, Web-Ausgabe von Wittgenstein Library NLX.com haben und andererseits für unsere spezifischeren Zwecke dann in der Lernplattform uns die Faksimiles anschauen können. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie es in der IntelX-Ausgabe aussieht mit dem Beginn des Big TypeScripts. Das Big TypeScript, wie Sie mittlerweile wissen, ist das Item 213. Und dieses Item 213 hat zu Beginn eben eine Inhaltsangabe, ein Inhaltsverzeichnis, das Sie hier sehen und nachvollziehen können. Sie können übrigens, kleine Nebenbemerkung, editionstechnischer Art und Weise, die roten Sachen hier sind Korrekturen, Fehlerausbesserungen aus dem sozusagen gegenüber dem Originalmanuskript, wobei es die spaßige Situation gibt, dass hier diese scharfen S, die ausgebessert worden sind, in all den Web-Editionen, das sind, wie wir gleich sehen werden, Doppel-S. Diese Doppel-S kommen daher, dass die Schreibmaschine nicht über ein scharfes S verfügt hat, offensichtlich. Das heißt, wie wir gleich sehen werden, hat das TypeScript die neue Rechtschreibung und die heutzutage neue Rechtschreibung ist hier zurückkorrigiert auf die alte Rechtschreibung, die damals gewesen wäre. Das ist ein sehr interessantes kleines Nebendetail. Warum ich Ihnen die beiden Sachen parallel zeige, ist auch, wenn Sie sich das ansehen, ist es so, dass man sagen kann, da ist nun wirklich der ganze Inhalt von dem, worum es da geht. Dieser ganze Inhalt ist hier wirklich vorhanden und da brauche ich, das ist eine Systematisierungsanstrengung und da brauche ich auch keine, das sind keine Stilfragen. Das ist nicht etwas, was ich wirklich abhängig sehen muss von dem Arbeitsprozess. Wir werden das jetzt eben gleich sehen, wie das dann ausschaut. Ich klicke da ein bisschen weiter, weil mir eines wichtig ist. Ich gehe da durch das Inhaltsverzeichnis durch und dann passiert das Folgende, was ich Ihnen hier eben auch noch vor Augen führen möchte. Dann passiert, hier ist ein wichtiges Kapitel Philosophie drinnen, mache ich Sie gleich mal darauf aufmerksam. Hier kommen wir zu den Grundlagen der Mathematik, die in dem Big TypeScript eben auch diskutiert werden. Und dann geht es hier weiter, das ist der wichtige Punkt. Hier haben wir jetzt dann den Beginn der inhaltlichen Ausführungen aus dem Big TypeScript. Die erste Überschrift ist Verstehen hier, ganz allgemein, das ist das Überkapitel und hier gibt es eine Unterüberschrift Nummer 1. Das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Bitte erinnern Sie sich, behalten Sie diesen visuellen Eindruck im Auge. So geht es dann weiter. Das ist das, was nach dieser Ausgabe im PicTypeScript zu finden ist. Jetzt schauen wir uns das an per Faksimile. Hier haben Sie die Fotokopie, also den Scan der ursprünglichen Unterlage. Nun ist es so, das will ich mir hier als Zwischenbemerkung gestatten, dass das natürlich in einer gewissen Weise eine Fanveranstaltung ist. Nicht? Es ist richtig, ich will darauf hinweisen, dass wenn man schon Wittgenstein wichtig findet, wenn man schon sagt, das ist großartig, dann ist der Kontakt mit diesem eingerissenen Papierzettel da. Wir werden dann sehen, es gibt auf Seite 6, glaube ich, gibt es einen Kaffeefleck, gibt's wirklich einen, ist irgendwas drüber geschüttet worden. Ja? Das ist etwas, was einen, also mir geht es ans Herz, muss ich sagen. Wenn man eben hier sieht, hier die Büroklammer und da hat jemand was dazu geschrieben und hier, man sieht, da ist sehr, sehr viel passiert. Aber es ist klar, da kann man nostalgisch damit umgehen. Ich habe in dem vergangenen Studienjahr habe ich als eine pointierte Gegenbewegung zum Eike von Savigny und seiner Coolness, der ihm sagt, okay, das sehe ich schon ein, dass da ein gewisses Moment von Heiligenverehrung drinnen ist, aber das kann doch nicht Philosophie sein, habe ich als Gegenmoment Ansätze genannt, wo die Leute die Wittgensteinsche Philosophie geradewegs aus seiner Psyche zu entwickeln versuchen. Also ein Analogon dazu, dass man sagt, das kommen wirklich solche Thesen vor, wie die Grundidee des Traktatus kommt aus der Erfahrung, die Wittgenstein in den Kanonenschlachten in Polen im Ersten Weltkrieg gemacht hat.
Ja, das sagt Savigny ja sogar selber in einem Schulungsinterview, also so einem Video, dass die Erfahrung, homosexuell zu sein, praktisch eine fremde Erfahrung ist, die dann...
Sowas kann man... Sagt das Savigny selbst, ich kenne das nicht. Aha, gut. Eine andere Sache, die berüchtigt und berühmt ist in dem Zusammenhang, ist die These von Hintika, Jaco Hintika, ein sehr bekannter Wittgenstein-Forscher, der herausgefunden hat, dass Wittgenstein Legastheniker war. Und der die These versucht hat, eben zu argumentieren, dass bestimmte wichtige Features seiner Philosophie aus der Legasthenie abzuleiten sind. Das sind sozusagen Rahmenbedingungen. Das sind Dinge, wo man die These, die ich Ihnen hier genannt habe, dass es um systematisierbare philosophische Inhalte geht, gegensteuert, indem man sagt, systematisierbare Inhalte, das ist vielleicht ein bisschen zu trocken, das ist ein bisschen zu abgehoben und so weiter. Man muss dem ein Kolorit geben und der Kolorit ist nicht und in der Extremfassung ist es so, dass der Kolorit nicht einfach ein Kolorit ist, sondern dass der Kolorit in die Sache selber reingeht. Das ist durchaus eine umstrittene Geschichte und ich habe, wie gesagt, einiges dazu gesagt, will das nicht in der weiten Weise jetzt aus diskutieren. Ich zeige Ihnen, aber da, also hier geht es also um die Zusammenstellung. Nicht? Erinnern Sie sich, das sage ich auch nochmal, nur kurz zur Erinnerung, worum handelt es sich da? Da handelt es sich um den Versuch von Wittgenstein, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Also ich werde Ihnen nochmal dann als drittes, wenn Sie sich das Manuskript 111 ansehen, das da auch drinnen ist, ich zeige es Ihnen dann auch noch, dann dient das als gutes Beispiel dafür, wie diese Schreibbücher ausgesehen haben, in die Wittgenstein permanent hineingeschrieben hat und aus diesen Schreibbüchern heraus hat er extrahiert die wichtigen Gedanken und hat sich hingesetzt und hat diese Inhaltsangabe gemacht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, 31 ist das, war er durchaus der Auffassung, dass da Systematisierung auch wichtig ist. Und er wollte das ganz offensichtlich in diese Fassung bringen. Sie haben auch überall die Seiten Angaben, nicht? Wo es weitergeht. Das sind 8 Seiten Inhaltsangabe. Sie können es also privat studieren. Befleckung, dieses unwichtige, man würde sagen Rauschen, nicht? Nach der Diskussion vom gestrigen Hegel-Seminar, ist das nicht Information? Und die interessante Frage ist, was und wie ist es dann? So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir vorhin mit dem Beginn der Geschichte in der Web-Edition gewesen sind. Ich glaube, das eine der Nachteile davon ist, dass man da nicht mehr zurück kann, wenn man man müsste das Ganze nochmal neu aufrollen, aber Sie erinnern sich, wie das in etwa ausgesehen hat. Und hier wird es jetzt insofern sozusagen ein bisschen verwickelter. Und ich zeige Ihnen also, was unsere Arbeit sein wird im weiteren Verlauf. Es schaut anders aus als in der WWW-Ausgabe. Hier ist es noch besser. Hier sehen Sie jetzt mal das erste Mal, wie das aussieht, wenn der Wittgenstein auf etwas reagiert, auf etwas drüber, über etwas drüber arbeitet, was er schon geschrieben hat. Das ist einerseits die normale Manuskriptsituation und dann hat er durchgestrichen drüber geschrieben und er hat, das sieht man dann im nächsten noch etwas besser, er hat dann auch begonnen, bestimmte Ausschnitte, bestimmte von diesen Paragraphen anderswo hinzuordnen, herumzuordnen. Ne? Seite 11 oder 172 steht hier. Solche Sachen, ich gehe eben auch noch immer nicht, dagegen 3.1, Pfeil hinauf, ich gehe noch immer nicht auf die inhaltlichen Sachen ein. Ich will Ihnen nur so eines sagen, wir sind jetzt in der Situation damit, dass wir sehen, es gibt nicht nur die systematischen Endprodukte, sondern wir haben massiv überarbeitete Manuskripte von Wittgenstein. Und diese Überarbeitung führt, hier sehen Sie zu 2.3, etwa zu Seite 94, hier sehen Sie in etwa, womit man da zu rechnen hat. Es ist auf der Projektion noch etwas schlechter zu sehen. Ich denke, Sie sehen es, wenn Sie es selber anschauen, ganz genau. Und hier sehen Sie jetzt eine Sache, die für die also auch für die Philosophie wichtig ist aus folgendem Grund. Der Rasch Ries hat alle diese Anforderungen befolgt und hat daraus die philosophische Grammatik gemacht. Wir sind in einer anderen Situation, weil wir wissen und auch gegen Rasch Ries festhalten können jetzt, dass Wittgenstein kein endgültiges Buch in einer bestimmten Art und Weise gemacht hat. Wir sind geneigt, für den Normalgebrauch zu sagen, Bücher, die unsere Denkart beeinflussen, die uns wichtig sind, sind natürlich durch Prozesse der Überarbeitung und der Korrektur gekennzeichnet. Aber indem es ein Buch ist, haben wir einen zumindest zwischenzeitlichen Schlussstrich gezogen. Nicht wir haben ihn gezogen, sondern man hat ihn für uns gezogen. Das ist das Wichtige. Was Sie vor Augen haben, wenn Sie runtergehen in die Buchhandlung dort und sich sagen, was kann ich da haben dazu, das ist dadurch gekennzeichnet, konstitutiv und wesentlich, dadurch gekennzeichnet, dass jemand für Sie gesagt hat, das sollen Sie haben, hier ist es zu Ende. Ich bin vielleicht nicht ganz glücklich, das schreibe ich noch ins Vorwort dazu, das Vorwort gehört auch zum Buch, dass ich ein bisschen unglücklich bin, aber ich bedanke mich für viele Leute, dass sie mir geholfen haben und die Fehler, die ich gemacht habe, sind nicht die Fehler von denen. Und hier ist sozusagen eine abgeschlossene Einheit für sie da. Und dadurch, dass das so abgeschlossen ist, wird die Vorbereitungsphase überlagert. Nicht? Das kann, die Vorbereitungsphase kann natürlich noch immer interessant sein. Notizen zum Buch oder sowas ähnliches könnte man nicht uninteressant finden, bringen bestimmte Erläuterungen, man kann sich was erklären darüber. Aber der Qualitätsunterschied, der notwendige Qualitätsunterschied, der durch die mediale Präsentation des Buches sozusagen etabliert wird gegenüber den Vorarbeiten zu einem Buch. Buch ist ein Feature Freeze, habe ich mal gesagt. Nicht? In der Softwareentwicklung gibt es den Punkt, wo man sagt, die vielen Ideen, die ich gehabt habe, wie das alles noch weiter entwickelt werden könnte, die Ideen sind zwar sehr gut, aber wir kriegen nie ein fertiges Produkt, wenn wir nicht sagen, hier machen wir eine Trennlinie und wir arbeiten das jetzt aus, was wir haben, und den Rest verschieben wir aufs nächste Buch sozusagen. Und eine solche Situation prägt uns in unserer gewöhnlichen Betrachtungsweise. Und diese Situation hat der Rasch Ries für uns auch hergestellt. Und was ich Ihnen jetzt vortrage und die ganze Zugangsweise, die ich Ihnen nahezulegen versuche, ist eine, wo das wieder aufgerollt wird. Ne? Und das hängt damit zusammen, dass man eine elektronische Edition des gesamten Nachlasses von Wittgenstein hat. Denn indem wir die 20.000 Seiten in etwa, die es von Wittgenstein gibt, hier gemeinsam zugänglich haben, alles also mehr oder weniger auf Knopfdruck zugänglich haben, in diesem Rahmen ergibt sich eine Situation, die induziert ist von den Medien, die aber auch eine wesentliche Frage stellt, eine neue Frage stellt, im Hinblick darauf, was steht denn da jetzt drinnen? Was sagt denn der Wittgenstein? Nicht? Wenn Sie irgendjemanden auf der Straße treffen und sagen ihm, Sie hören jetzt eine Vorlesung über Wittgenstein und er hat über den Wittgenstein noch nichts gewusst und Sie sind in der Situation, Auskunft zu geben, so Basisauskunft über Wittgenstein, dann ist eine traditionelle naheliegende Antwort ist die, der Wittgenstein, das ist der hat das Buch geschrieben. Der Wittgenstein ist der, hat geschrieben Traktatus und die philosophischen Untersuchungen, und im Traktatus steht das und in philosophischen Untersuchungen steht das. Das ist ja völlig unverzichtbar. Was ich Ihnen aber vorstelle, funktioniert etwas anders, nicht? Und funktioniert in die Richtung, dass diese Art von Zusammenfassung aufgelöst wird. Und das heißt also, durch die Technik, mit der ich da arbeite, ist schon mal etwas unterwandert, nämlich es ist unterwandert die Grayling-Behauptung, dass man das systematisieren sollte. Nicht? Man könnte natürlich mit dem Nachlass genauso auch systematisierend umgehen, indem man hier jetzt entsprechende Übersichtsmöglichkeiten, zusätzliche Einteilungen etc. versucht, aber, und da bin ich jetzt, komme ich jetzt in die Nähe der inhaltlichen Überlegungen, die Schwierigkeit, mit der man sich, und nun ist es philosophisch, mit der man sich philosophisch konfrontieren muss an dieser Stelle, ist, dass wir dadurch, dass wir den Nachlass sehen, ständig vor Augen haben, die Tatsache, dass der Wittgenstein das auch schon versucht hat und es ist ihm nicht gelungen. Das ist einmal zumindest eine Beobachtung, dass dieses große Material, das er da gesammelt hat und in Big TypeScript zur einer vorläufigen Zusammenfassung gebracht hat, dass dieses große Material von ihm nicht so behandelt und bearbeitet werden konnte, dass er daraus ein Buch macht. Und die Forderung, daraus also doch was Systematisierbares, Überschaubares zu machen, muss sich zumindest vertreten und verteidigen gegen diese Beobachtung, dass dem Wittgenstein das auch nicht gelungen ist. Nun ist es natürlich möglich. Man kann sagen, naja, der Wittgenstein war großartig, der war so großartig, dass er erstens tolle, systematisierbare Ideen gehabt hat und zweitens, dass ihm immer was Neues gekommen ist, man konnte ihn nicht sozusagen fixieren da drauf. Er selbst hat es nicht geschafft, das heißt nicht, dass es nicht möglich wäre. Und das ist eben nun der Punkt, wo man sagen könnte, die Art und Weise, wie der Wittgenstein vorgegangen ist, ist für seine Sache eben eher hinderlich. Das ist nun der Punkt, an dem die Mary McGinn ansetzt. Ich habe Ihnen zunächst einmal das Grayling-Zitat innerhalb der Ausführungen von der Mary McGinn gebracht. Sie selbst sagt, sie ist nicht dieser Auffassung. Sie ist der Auffassung, dass das was zu sagen hat, dass die Wittgensteinsche Art, mit diesen Sachen umzugehen, etwas zu sagen hat. Und sie zitiert einen Bericht unter anderem, also vorher nochmal, sie sagt etwas, was für sie selber auch zu Einleitungszwecken, denke ich, ganz tröstlich ist. Wenn man beginnt, die philosophischen Untersuchungen zu lesen, und die philosophischen Untersuchungen sind schon das zusammengefassteste überhaupt, ich rede also jetzt gar nicht vom Big TypeScript oder von der philosophischen Grammatik, wenn man beginnt, das zu lesen, dann kommt einem ein leichter Schwindel. Es gibt Beispiele, es gibt Gespräche, man weiß nicht recht, wer was sagt, man weiß nicht recht, worauf es eigentlich hinauskommt. Man ist verunsichert durch eine Situation, die sich eben gerade ganz markant unterscheidet von dem, was im Traktatus vorzufinden ist, mit so glatt dahingesprochenen Thesen. Man hat ein Stimmengewirr, könnte man fast sagen, und muss sich in diesem Stimmengewirr zurechtfinden. Und der Bericht, den sie bringt, aus einem Buch, in dem Leute schreiben, Erfahrungen mit Wittgensteins Vorlesungen, ist der folgende: The considerable difficulty in following the lectures von Wittgenstein arose from the fact that it was hard to see where all this often rather repetitive, concrete, detailed talk was leading to. How the examples were interconnected and how all this bore on the problems which one was accustomed to put oneself in abstract terms. Also Wittgenstein hat sich in die Beispiele hineingelassen, hat in diesem Rahmen diskursiv immer auch zirkulär gearbeitet, und das, was ich beschrieben habe als ein bisschen eine Desorientierung beim Lesen der philosophischen Untersuchungen, ist auch festzustellen gewesen in den Veranstaltungen selber. Eine systematische Abstinenz von Abstrahierungen. Und das heißt aber auch eine systematische Abstinenz von dieser Art von Überschriften. Wir werden Überschriften von der Art zum Beispiel verstehen, nicht? Wie wir es hier noch haben. Hier diese so eine Überschrift. Das sind ja noch, das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Das ist ja noch etwas Thesenartiges. So, das war jetzt der erste Schub von Meta-Bemerkungen, die ich Ihnen bringen wollte. Und das will ich jetzt ergänzen durch einen zweiten Schub. Und dieser zweite Schub ist explizit medientheoretisch auch noch. Ich habe in dem ersten Durchgang einfach nur darauf hingewiesen, dass wir dadurch, dass es diese elektronische Edition gibt, in der Lage sind, uns dem Wittgensteinschen Werk auf diese Art und Weise zu nähern. Es gibt jetzt einen zweiten Schub und für diesen Schub beziehe ich mich auf Christoph Niri, der ein Philosoph in Budapest ist und der einen hoch anregenden, interessanten Artikel geschrieben hat über Wittgenstein and secondary Wittgenstein as a Philosopher of Secondary Orality. Den finden Sie hier. Ich bin dort noch nicht dazugekommen, eine Seite für die Wittgenstein-Vorlesung dieses Semesters zu machen. Ich mache Ihnen da dann in jedem Fall einen Link darauf. Das ist eine Arbeit, die in den Grazer Philosophischen Studien 96 erschienen ist. Und Sie finden es aber unter Google Niri, N-Y-I-R-I, Wittgenstein Orality, finden Sie es leicht. Wie gesagt, ich mache Ihnen dann auf jeden Fall auch einen Link. Und in diesem Beitrag, Wittgenstein as a Philosopher of Secondary Orality, hat der Niri einige wirklich überlegenswerte Thesen darüber angestellt, wie denn nun die inhaltliche Seite der Wittgensteinschen Philosophie, ganz wesentliche Elemente daraus, wie denn die zusammenhängen mit der Buchkultur und der Schriftkultur. Also das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, was eine Charakteristik des Buches ist, nämlich ein Schnitt in der Zeit, eine Art und Weise aufzuheben, die Produktion, ein Stadium in der Produktion zu setzen, das aufgehoben, also fixiert und aufgehoben, aufhebbar wird, das gibt es seit es Schrift gibt. Das gibt es vorher nicht. Und eine schöne Illustration dafür, das ist nichts, was der Christoph Niri sagt, aber ich bediene mich jetzt dieser Querbeobachtung, weil wir am Dienstag in der Arbeitsgruppe Computer und Philosophie etwas darüber geredet haben. Eine schöne Beobachtung darüber, dass die Zeit des Buches ausfranst, sagen wir mal so, ist das Phänomen des Chats. Ne? Also was ist ein Internet-Relay-Chat? Ein Internet-Relay-Chat ist diese sonderbare Kommunikationsform, in der Sie in Echtzeit kommunikativ schreiben. Eine Form von Auseinandertreten von persönlicher Lebenszeit und Schrift, die etwas an sich hat, was es bisher noch nicht gegeben hat, weil das bisherige Auseinandertreten von Lebenszeit und Schrift war dadurch charakterisiert, dass man entweder lebt im Sinn von im Fluss der Dinge. Fluss der Dinge schließt mit ein Vorlesungen, schließt mit ein Gespräche, schließt mit ein eine Unabsehbarkeit und eine immer neue Möglichkeit, sich zu ändern, zu modifizieren, zu artikulieren. Und dann gibt es diesen Schnitt, sagst du es immer wieder schon, jetzt gibt es diesen Einschnitt, der darin besteht, dass ich was schreibe. Es gibt viele Leute, vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so, nicht? Dieses Schlüsselerlebnis, das darin besteht, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben wollen, wenn Sie einen Brief schreiben wollen auch, Sie sitzen vor dem Schreibtisch und haben ein leeres Blatt und müssen jetzt switchen, müssen jetzt etwas dort niederlegen, was ein Leben für sich haben wird, nach eigenen Regeln, was dann jemand nehmen kann